Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel vom Planetwissen.de heißt es, im Frühjahr 1945 brachten die Nationalsozialisten Zehntausende Jüdinnen und Juden aus Ungarn an die österreichische Grenze. Die Nazis zwangen die Gefangenen, einen Teil des geplanten Südostwalls zu errichten. Eine Stellungs- und Befestigungsanlage entlang der österreichisch-ungarischen Grenze. Als die sowjetische Rote Armee näher rückte, erging Ende März 1945 der Befehl, die jüdischen Zwangsarbeiter in das Konzentrationslager Mauthausen zu bringen. Die Bewacher trieben die Jüdinnen und Juden in mehreren Gruppen durch die Steiermark. Während des Marsches wurden immer wieder entkräftete Opfer von den Begleitmannschaften erschossen. Die Bewacher wechselten immer wieder. Es handelte sich um Mitglieder von Volkssturmseinheiten jeder Gegenden, durch die die Marschkolonnen getrieben wurden. Am 8. April 1945 erreichte eine Marschkolonne mit 4.000 bis 5.000 Jüdinnen und Juden den Prebichl. Die Kolonne wurde von einer Eisenherzer Volkssturmeinheit übernommen. Als die Gefangenen gegen 16 Uhr die Passhöhe erreichten, schossen Volkssturmsleute eine Dreiviertelstunde lang auf die Menschen. Mehr als 200 Jüdinnen und Juden wurden ermordet. Der Befehl, die Marschkolonne auf diese Weise zu dezimieren, dürfte indirekt von Otto Christandl gekommen sein, dem NS-Kreisleiter von Lyon, umgesetzt von Anton Eberl, dem Führer des Eisenherzer Volkssturms. Der SS-Transportleiter stellte das Massaker als befehlswidrig ein und ließ einen der Verantwortlichen kurzfristig festnehmen. Die Leichen wurden auf Lastwagen in die Seeau gebracht, wo sie in 5 Massengräbern verscharrt wurden. Auch in anderen Orten in der Steiermark kam es zu Massakern. So wurden am Veliferhof bei Graz über 100 Menschen umgebracht. Im November 1945 wurden die Gräber entdeckt und die Leichen auf dem Friedhof gegenüber dem Schloss Leopoldstein bestattet. Geschwister, dieser gezielte Massenmord an die Juden war eines der erschrecklichsten Dinge in der Geschichte, die mit sehr viel Leid verbunden war. Und Antisemitismus hat definitiv keinen Platz in unserer Gesellschaft. Anders verhält es sich jedoch mit dem geplanten Töten, den Gott in der 6. Posaune orchestriert, und da unterscheidet Gott nicht zwischen den Rassen. Doch bevor wir wieder in unseren Bibelabschnitt einsteigen, lasst uns kurz wiederholen, was wir letztens in der 5. Posaune besprochen haben. Und zwar haben wir gesehen, wie die Heuschrecken die Dämonen, welche die Dämonen präsentieren, auf die Menschen losgelassen wurden. Diese hatten die Legitimation, die Menschen auf der Erde 5 Monate lang zu quälen, aber sie durften diese nicht umbringen. Dieses Quälen kommt beispielsweise in den verschiedenen höllischen Lehren oder Aktionen des antichristlichen Regimes zum Ausdruck. Und der König der Heuschrecken ist Abaddon oder im Griechischen Apollyon, der den antichristlichen Geist hervorhebt und seine finsteren Streitkräfte führt. All das war die erste Wehe. Und heute befassen wir uns mit der zweiten Wehe, welche eine Ergänzung zu der ersten Wehe ist, die in den Tod mündet. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So lasst uns nun unseren Predigtext heranziehen. Und zwar Offenbarung Kapitel 9, die Verse 13 bis 21, wo es heißt: Und der sechste Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den 4 Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die sprach zum sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden, den dritten Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl des Reiterheers war 2 × 10.000 × 10.000. Und ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen. Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer. Und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe. Und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Liebereien. Die Verse 13 bis 14 beschreiben uns den Gegenstand der sechsten Posaune. In Vers 13 wird uns berichtet, dass der sechste Engel in die Posaune gestoßen hat. Die Posaune verkörpert hier das Signal zum Gericht und findet sich ebenso im Alten Testament wieder, wo wir schon ausführlich darüber bei den ersten vier Posaunen diskutiert haben. Darauf folgend hat Johannes eine Stimme vernommen. Man beachtet die Lokalisation der Stimme, denn sie stammt aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Doch was bedeutet das? Zunächst einmal bedeutet die Zahl 4 das Umfassende. In Offenbarung Kapitel 7, Vers 1 haben wir schon gesehen, und da lesen wir: Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Hier können wir feststellen, dass vier Engel an den vier Enden der Erde stehen und die vier Winde der Erde festhalten. Was für ein allgemeines Gericht über den kompletten Globus spricht. Als nächstes schauen wir uns die Hörner an. Vielleicht können sich noch manche von uns an die Geschichte zwischen Adonia und Salomo erinnern. Beide waren Davids Söhne, aber Adonia hat sich den Thron mit List ergattert. Und daraufhin hat der Prophet Nathan und Bathseba David konfrontiert, der schließlich Salomo zum offiziellen König deklariert hat. Als Adonia von dieser Situation erfuhr, ist er zu den vier Hörnern des Altars geflogen, um Schutz und Schirm vom lebendigen Gott zu erhalten. Nachzulesen 1. Könige Kapitel 1. Der goldene Altar ist der gleiche aus Offenbarung Kapitel 8 Vers 3, wo die Gebete aller Heiligen dargebracht wurden. Und der Altar wurde im Alten Testament für verschiedene Opfer dargebracht. Und dass er die Farbe Gold beinhaltet, spiegelt Gottes Präsenz dar. Somit ist der goldene Altar nichts anders als die Gegenwart des Allmächtigen. Das heißt in unserem Kasus, dass die Stimme, die Johannes zu hören bekommt, entspricht im konkreten Sinne den Willen Gottes, denn von dort hat sie ihren Ursprung. Doch was ist der Inhalt dieser Stimme? Sie befiehlt dem sechsten Engel, der in die Posaune gestoßen hat, die vier Engel, die an den großen Strom Euphrat gebunden sind, zu lösen. Nicht, dass es uns entgeht, aber diese vier Engel repräsentieren nicht die Engel Gottes, sondern es sind gefallene Engel. Um diese Argumentation zu stützen, lasst uns einen Einblick auf Offenbarung Kapitel 20, die Verse 1 bis 2 haben. Und da sehen wir: Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand. und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn. Man kann da sehen, dass Satan von einem herabsteigenden Engel gebunden wird. Übersehen wir nicht den Kontrast zwischen dem herabsteigenden Engel und dem gebundenen Engel. Das zeigt uns somit, dass die vier gebundenen Engel für höllische Dämonen stehen. In der vorhergehenden Posaune, also in der fünften, waren diese noch nicht aktiv und deshalb konnten sie noch nicht ihr zerstörerisches Werk verrichten. Die Verse 15 bis 21 beschreiben uns die Folgen der sechsten Posaune. Der erste Anwendungspunkt, den wir nun an dieser Stelle aufgreifen können, ist: Gottes Killerkommando wird von Gott bereitgestellt. In Vers 15 wird uns auch gesagt, dass die vier Engel losgebunden wurden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitgestanden sind, den dritten Teil der Menschen zu töten. Mit anderen Worten, waren sie permanent bereit zu töten. Das muss furchtbar sein, ständig den Gedanken zu haben, Menschen zu eliminieren und sie so tief in den Abgrund zu ziehen. Daraus folgt, dass diese Bestien kein Funke Liebe besitzen, sondern nur Hass, Gewalt und pure Zerstörung. Da ist kein Erbarmen zu sehen, nicht mal die geringste Spur davon. Sie sind voller Tatendrang, oder sollten wir lieber Todesdrang sagen, wo das Blut nur so spritzt und die Flüsse der Erde befüllt. Und wenn Gott nicht ihnen Einhalt gebieten würde, so hätten sie das Potenzial, nicht nur den dritten Teil der Menschen zu vernichten, sondern auch die gesamte Existenz der Lebenden. Dagegen ist die Einheit 29155 nichts. Die zu Russland gehörende Einheit 29155 unterliegt dem russischen Geheimdienst und ist auf Mordanschläge im Ausland sowie die Destabilisierung von Staaten spezialisiert. Das berichtet unter anderem der Fokus unter Berufung auf mehrere Quellen wie den Spiegel und ausländische Investigativmedien wie der New York Times, die in umfassenden Enthüllungsberichten die Arbeit der Spezialeinheit aufdeckten. Laut Informationen des Recherchenetzwerks Bellingcat und des russischsprachigen Investigativmediums The Insider handle es sich bei der Einheit 29155 um eine sehr große Organisation, die Agenten ausbildet. Sie gilt als die brutalste aller Eliteeinheiten Russlands. Man beachte auch die vernichtende Zahl ihres Reiterheers, also der vier Engel, denn sie beträgt 2 × 10.000 × 10.000. Anders ausgedrückt handelt es sich hier um eine überaus gewaltige Armee, als würden 10.000 alleine nicht ausreichen. Die hier genannte Zahl konnte unmöglich durch Zählen ermittelt worden sein, daher die Erwähnung, dass Johannes sie gehört hat. Und es ist erstaunlich, dass der allmächtige Schöpfer die gefallenen Engel und das Heer als Mittel benutzt und über sie verfügt, und nicht wie Putin gewöhnliche Menschen installiert. Und wir haben bereits das letzte Mal darüber diskutiert, wie es sein kann, dass Gott sich Dämonen bedient. Unter anderem haben wir aufgezeigt, dass es sich wie bei einem Besitzer und seinem aggressiven Hund handelt, wo der Hund nur das praktizieren kann, was sein Herr ihm gestattet. Und da er ihn bestens unter Kontrolle hat, indem er ihn an der Leine führt, kann er die Leine rechtzeitig zurückziehen und den Schaden so auf ein gewisses Maß begrenzen. All das wird für einen souveränen und gezielt höheren Zweck genutzt, was unsere Passage betrifft. Aber was hat es mit dem großen Strom Euphrat auf sich? Warum sind sie dort gebunden? Und warum nicht in Amerika oder in Europa? Was ist also dieser Strom Euphrat? In 1. Mose Kapitel 2, Vers 14 erfahren wir das. Der vierte Strom ist der Euphrat. Dieser Strom ist also einer der vier Ströme von Eden, um den Garten Eden zu bewässern. Verpassen wir das nicht, dass Babylon am Euphrat gelegen ist. Babylon und Euphrat stehen für zwei radikal, Babylon und Jerusalem, beziehungsweise Israel stehen für zwei radikal unterschiedliche Weltanschauungen, zwei völlig gegensätzliche Lebensauffassungen. Und die Bedeutung und primär mystische Tragweite des Euphrat kann anhand seiner Beziehung zu diesen beiden Städten bestimmt werden, da Babylon ein Synonym für die gottlosen Heiden ist. Zudem bestätigt das Buch der Offenbarung, dass der Tenor der geistlichen Apokalypse zwischen Jerusalem und seiner Umgebung sowie Babylon mit seiner Macht und seinem Reichtum als zwei konträre Städte vor Augen. Charles C. Ellicott legt es so aus: Der Konflikt zwischen einem wörtlichen Babylon und einem wörtlichen Jerusalem, sei es in der Vergangenheit oder in der Zukunft, kann niemals mit dem langwierigen und weit verbreiteten Konflikt zwischen dem Geist Christi und dem Geist Belials, zwischen Gott und Mammon konkurrieren, der sich entlang der gesamten Linie der Geschichte auf der Bühne der ganzen Welt abspielt und sein Schlachtfeld in jedem menschlichen Herzen hat. In jedem Menschen und in der gesamten Welt wird dieser Krieg geführt, während das Fleischliche und das Geistige miteinander kämpfen. In diesem Krieg zwischen dem mystischen Jerusalem und dem mystischen Babylon spielt der große Fluss Euphrat eine wichtige Rolle. Vers 17 schildert uns dann, dass Johannes im Gesicht, was eine geistgewirkte Schau göttlicher Dinge darstellt, nicht nur die Pferde des Reiterherrs gesehen hat, sondern auch die Reiter selbst. Unser zweiter Anwendungspunkt, den wir nun betonen, heißt: Gottes Killerkommando und ihr zerstörerisches Wesen wirken. Und diese Reiter hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer. Es geht hier um Brustpanzer und diese sind dreifarbig, entsprechend dem dreifach zerstörerischen Strom. Feuer ist nicht schwer zu verstehen, da es in der Heiligen Schrift mit dem Gericht assoziiert wird. Wir haben das schon öfters gesehen, wie zum Beispiel Hagel mit dem Feuer bei der ersten Posaune. Sie werden hier als aggressiv und brennend heiß präsentiert, denn das ist kein leichtes Feuer, wie man es bei einem Zündholz oder Lagerfeuer kennt. Diese Panzer glühen vor lauter Feuer und es ist so drastisch, dass es einen Flächenbrand auslösen kann. Und es zeigt uns in Wahrheit, wozu diese Bestien imstande sind. Was Schwefelgelb anbelangt, so ist es ein leuchtender und heller Gelbton, der eine lebendige und energiegeladene Ausstrahlung besitzt. Zudem kommt das Wort Schwefel mit der völligen Zerstörung vor, wie zum Beispiel 5. Mose 29, 22. Das Interessante ist, dass dort Sodom und Gomorra erwähnt werden. Und dieselbe Situation liegt auch bei uns vor, wo das Gottlose dominant ist. Zusätzlich soll Schwefel verbreitet in der Region des Toten Meeres vorkommen. Und wenn solche Ablagerungen entzündet werden, schmelzen sie und produzieren brennende Ströme und erstickende Gase. Und diese Wesen der Finsternis haben also nicht nur ein brennend heißes Auftreten, sondern sie strotzen voller Kraft, die sie im negativen Sinne gebrauchen. Sie sind auf Vernichtung programmiert, damit alles in Schutt und Asche gelegt wird. Und die violette Farbe erinnert hier nicht an die adelige und edle Herrschaften, die in weißer Gesinnung handeln. Nein, das Gegenteil ist der Fall, denn es hat hier im Kontext eine zerschlagende Komponente. Addieren soll dieses Wort Hyazinth in mehreren Elementen vorkommen. Kaufmann schreibt: Erstens, es handelt sich um eine Zwiebelpflanze aus der Familie der Liliengewächse mit spitzenartigen Blüten, die an die Waffen der alten Kriegsführung erinnern. Zweitens, es ist der Name eines alten Edelsteins mit einer bläulich-violetten Farbe, der Farbe von Rauch, die das Wort in Offenbarung 9, Vers 17 ersetzt. Drittens, es ist eine Pflanze, auf die griechische Dichter häufig anspielen und von der es heißt, dass sie auf ihren Blütenblättern Worte der Trauer trage. Und welche der hier genannten Definitionen oder alle anderen, die Johannes auch immer in dem Sinn hatte, eines ist sicher: Es ist nicht auf Frieden aus. Und das bestätigen auch die Köpfe der Pferde, denn sie gleichen Löwenköpfe. Und was sagt 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8? Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Diese Köpfe verkörpern brüllende Löwen und stehen mit Satan in Einklang. Und sie verschlingen alles, was sich von ihnen verschlingen lässt. Es wird rein gar nichts ausgelassen, sondern alles wird von ihrer zerfleischenden Haltung zerspeist. So ist es auch nicht schwer nachzuvollziehen, dass aus ihren Mäulern Feuer und Rauch und Schwefel hervorkommen, mit dem sie den dritten Teil der Menschen getötet haben. Es ist das Feuer der Hölle, das Elemente zum Schmelzen bringt, wie es ein spuckender Vulkan tut. Der Schwefel dabei verursacht fürchterlichen Schaden, sodass die tiefen Bunker der Erde nicht vor ihnen verschont bleiben. Und der brachiale und fatale Rauch entfesselt sich in einer Dimension, das alle Menschen zum Schweigen bringt. Was für ein Todesheer, das Gott auf die Menschen loslässt. Und wie erschreckend das klingt, ihr Schaden begrenzt sich nicht auf ihren Mäulern allein, wo sie Macht verfügen. Nein, Vers 19 sagt auch, dass ihre Schwänze schlanken Köpfe gleichen, mit dem sie Ruin zufügen. In 1. Korinther Kapitel 10, Vers 9 heißt es, lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen versucht und von den Schlangen umgebracht wurden. Und indem die Pferde der Reiter mit Schwänzen aus Schlangen bestückt sind, zeigt es, dass sie nicht nur auf der Vorderseite ein Desaster anrichten, sondern auch auf der Hinterseite. Ihre Zerstörungskraft ist also in beiden Richtungen gegeben und man wird es auf den verschiedenen Ebenen begegnen, wie wir noch sehen werden. Und man überlege sich, wie die Amerikaner aufrüsten, die mit ihren gewaltigen Waffen eine verheerende Kraft haben und schon viele Dinge in den Erdboden demoliert haben. In China soll es schon so weit sein, dass autonome Autos zu Häusern fahren und bei Bedarf Drohnen mit ausgestatteten Waffen auf Häuser loslassen können. Die stärkste je gezündete Atombombe soll die sowjetische Zarbombe gewesen sein, die am 30. Oktober 1961 gezündet wurde. Mit einer Sprengkraft von rund 50 Megatonnen TNT meint man, dass es die stärkste jemals von Menschen verursachte Explosion war. Und hat dabei den Feuerball erzeugt, der über 60 Kilometer weit sichtbar war und die Druckwelle mehrfach um die Erde laufen lassen. Und auch diese kommt nicht an den zerstörerischen Akt der vier losgebundenen Engel heran, die mit ihrer Wucht ein Drittel der Menschen getötet haben. Wie viele Atombomben würde es benötigen, um diese Zahl zu erreichen? Doch wo kommt so ein konkretes Beispiel vor, bei dem dämonische Aktivitäten bewusst zum Tode führen? Wir alle haben sehen können, dass das damalige Virus, das vor einigen Jahren in die Welt gesetzt wurde, zahlreiche Menschen getötet hat. Und das konnte nur möglich sein, weil Gott die Macht an die Satanisten delegiert hatte. Die Tatsache, dass der dritte Teil getötet wurde, impliziert demzufolge, dass die besagte Zeitspanne zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi liegt. Und nachdem wir uns die ersten beiden Anwendungspunkte angesehen haben, und zwar Gottes Killerkommando wird von Gott bereitgestellt und Gottes Killerkommando und ihr zerstörerisches Wirken, sehen wir in dem letzten und dritten Anwendungspunkt, Gottes Killerkommando vollzieht die Verhärtung der Herzen. Vers 20 sagt, dass das Resultat der vorhergehend beschriebenen Ereignisse eine unbußfertige Haltung der übrigen Menschen hervorgebracht hat. Und nicht, dass wir das falsch verstehen. Es sind nicht in erster Linie diese Plagen schuld, die den Menschen eine unmögliche Reue bewirkt haben. Nein, es sind die Erdbewohner selbst, die trotz der katastrophalen Ereignisse keine Umkehr unternommen haben. Die katastrophalen Ereignisse waren dazu gedacht, dass sie von ihren Irrwegen abkommen, aber leider vergeblich. Doch wie kann man sich bei schlimmen Umständen bekehren? Da können wir an den verlorenen Sohn denken, der vom Haus des Vaters weggegangen war, um sein eigenes und egoistisches Leben zu genießen. Als er schließlich in den Abgrund der Realität hineingezogen wurde, so hat er seine Missetaten bekannt. Und wer immer wieder die Gelegenheit der aufrichtigen Buße bei dramatischen Angelegenheiten auslässt, bei dem passiert der entgegengesetzte Effekt, wo das Herz sich verhärtet. Lasst es uns anhand einer Illustration verdeutlichen. Stellt euch vor, einem fehlgeleiteten Mensch wird die Wahrheit vor sein Auge geführt und dadurch hat er Einsicht, dass sein Vergehen nicht dem Willen Gottes entspricht. Aufgrund dieser Situation kann er Buße tun. Und wenn er sich weigert, dann wird er in seiner Haltung bestärkt, der das Verkehrte will und tut. Es ist also nicht Gott, der einen ahnungslosen Menschen in diesem Sinne bestraft. Nochmals, es ist nicht Gott, der einen ahnungslosen Menschen in diesem Sinne bestraft. Der rebellische Mensch ist sich selbst geschuldet. Und man kann das auch ähnlich mit dem Antibiotikaresistenz vergleichen. Ein Bakterium wird resistent, wenn es seine Widerstandsfähigkeit gegenüber einem Antibiotikum verliert, auf das es früher empfindlich reagiert hat. So ist es mit dem verstockten Herzen, das eventuell keine Heilung mehr erfährt. Deswegen gibt es auch Menschen in unserer Zeit, die man nicht mehr erreichen kann, wenn man ihnen das Wort vom Kreuz predigt. Und diese Tatsache erinnert uns an den Pharao aus Ägypten, da der Exodus mit den Plagen in Verbindung gebracht wird, wo der Pharao, der den Heiden repräsentiert, sein Herz ebenso verhärtet hat. Verpassen wir das nie, dass hier die christliche Gemeinde das geistliche Israel im Buch der Offenbarung widerspiegelt und sich in der Welt im Spannungsverhältnis mit den Heiden befindet. Ganz genau so, wie es zwischen dem ethnischen Israel und Ägypten war. Lass uns noch aufklären, warum die Menschen keine Buße getan haben. Was war der tragische Grund, dass sie weiterhin ihre Herzen verstockt haben? Es waren die Werke ihrer Hände, sodass sie noch immer die Dämonen und Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet haben. Mit anderen Worten war es die Sünde selbst. Und das erinnert uns auch an die Worte des Paulus an Römer 1, wo das Geschöpf anstatt des Schöpfer angebetet wird. Und hier wird uns stark zur Geltung gebracht, dass es sich nicht nur um eine damalige Geschichte handelt, sondern sie ist noch immer allgegenwärtig vorhanden. Damals waren es die alten Götzenbilder, sowohl bei den Heiden als auch bei den Israeliten. Das goldene Kalb war eines dieser verkehrten Ausübungen. Und heute sind sie unter anderem als Ausstellungsstücke in Museen oder zu Hause zu sehen, die die Menschen vergöttern. Die Buddha-Statue ist nicht nur ein Gegenstand, der oft in Häusern und Wohnungen zu sehen ist. Man sieht ihn ebenso an vielen publiken Plätzen. Das Tarot-Deck befindet sich nicht nur bei Thalia, sondern sind bei vielen Zeitgenossen ein essentieller Bestandteil in den eigenen vier Wänden. Egal um welches Material es sich handelt, die Abwärtsspirale von Gold, Silber, Erz, Stein und Holz sind auch in den abscheulichsten Taten zu sehen, wie Voodoo-Puppen oder leblose Tiere, die im Tempel gehuldigt werden. Und das Sortiment ist voll davon. Und man beachte auch, dass in Verbindung mit solchen Praktiken sexuelle Ausschweifung und Weinvorkommen in einem modernen Kontext kann man sich beispielsweise auf die okkulten Anbetungsstätten und deren Unzucht beziehen, wie es im Satanismus vorkommt. Oder auch der Mammon ist ein Götze, der nicht sehen, noch hören, noch gehen kann. Und dennoch wird er an der Börse oder als verehrender Bitcoin gefeiert. Ja, nicht umsonst steht geschrieben, dass sich hinter einer solchen Verehrung Dämonen verbergen. Da, wo nämlich Gott abgelehnt wird, da können sich andere Türen öffnen, wo es zu diesem desaströsen Ergebnis kommt. Und sie taten auch nicht Buße über ihre Mordtaten. Menschen werden heute heimtückisch ermordet, um einen Vorteil daraus zu ziehen. Ein junges Mädchen in Deutschland wurde von ihrem Freund wegen des Geldes in einen Hinterhalt gelockt und schließlich eiskalt ermordet. Und solche Geschichten gibt es in Hülle und Fülle und sind keine Seltenheit. Weiter sehen wir, dass sie auch keine Buße über ihre Zaubereien getan haben. Die Wahrsagerei boomt in unseren Tagen. Nicht nur das, die Engelskarten werden regelmäßig konsultiert, sodass man von der spiritistischen Welt Informationen über die Zukunft erhofft. Auch haben sie keine Buße über ihre Unzucht getan. Männer verkehren weiter mit Männern, Frauen mit Frauen. Polygamie wird als Trend gepriesen. OnlyFans verzeichnet enorme Zahlen. Frauen werden die Hemden ausgewechselt, um seinen Sexdrive auszuleben. Auch haben sie nicht über ihre liberalen Reue bewiesen. Die Gurus auf YouTube, die das Blaue vom Himmel versprechen, ziehen den Leuten das Geld aus der Tasche. Und wenn dann die Opfer bankrott dastehen, so kümmert es viele Täter nicht mehr. Die raffinierte Masche, wo man vom Ausland anruft und die Ersparnisse von älteren Leuten heranzieht, ist für viele eine Normalität geworden. So ist es nicht verwunderlich, dass diese Plage die Menschen zur Umkehr fordert und bei verweigerter Reaktion eine verhärtete Situation in ihrem Leben hervorruft. Vielleicht bist du auch jemand, der sich mit diesen gottlosen Menschen identifiziert. Und du solltest dich lieber in Acht nehmen, dass dir nicht das Gleiche widerfährt. Denn je mehr sich dein Herz verhärtet, desto schlimmer wird es mit einem Zustand, aus dem du dich vielleicht nie mehr befreien kannst. Sag der Herr nicht, ich werde mich später mit Gott beschäftigen, denn du weißt nicht, wie lange du noch lebst. Und besonders in diesen Zeiten hat es oberste Priorität und höchste Alarmstufe, sich vor Gott niederzuknien, bevor du in die ewige Verdammnis geworfen wirst und du den Tag verfluchen wirst, an dem du geboren wurdest. Du Sünder, kehre jetzt um. Du Sohn der Hölle, blicke auf Gott. Du Tochter Satans, verlass die Schlange und gehe zum Retter. Geschwister, wir konnten heute die harte Wirklichkeit der sechsten Posaune sehen. Und das nächste Mal besprechen wir die weiteren Ereignisse. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in aller Ewigkeit. Amen.